Ja, guten Abend auch von mir. Ich würde gern zu Anfang beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken für diesen Abend und für diesen Gottesdienst. Und ich möchte die Predigt jetzt in deine Hände legen. Bitte gib mir da die richtigen Worte, dass ich das sagen kann, was du willst. Und mach uns die Ohren weit, damit wir darauf hören können. Amen. Ja, heute Abend soll es um das Thema Buße gehen, naheliegend beim Buß- und Bettag. Und ja, eigentlich, muss ich sagen, hatte ich mich für die Predigt am Reformationstag eingetragen. Das ist auch dem Roland so geschickt, aber wie auch immer das passiert ist, ich stand dann doch beim Buß- und Bettag. Und das war mir nicht ganz so recht eigentlich, weil meine letzte Predigt ging ja auch schon über das Thema Buße. Wer sich erinnert, da ging es um die unbußfertigen Städte. Und ich habe dann auch eigentlich mit dem Frank getauscht, weil, also der Frank stand dann am Reformationstag da im Predigtplan. Und aber leider ist Frank von der Arbeit her aus weg, deswegen haben wir es dann doch so gelassen und jetzt stehe ich hier vorne. Und zuerst ist mir so ein bisschen Bammel gekommen, weil, wie schon gesagt, die letzte Predigt ging auch schon über Buße und ich wollte nicht einfach das wiederholen, was ich das letzte Mal gesagt habe. Aber als ich dann mit den ersten Vorbereitungen angefangen habe, da ist mir dann aufgefallen, dass es ja noch so viel mehr zu dem Thema Buße zu sagen gibt. Und dann war ich doch sehr froh, dass ich heute nochmal über das Thema Buße predigen darf. Und aber ich möchte gleich sagen, wirklich alles werde ich heute auch nicht sagen. Da gibt es dann noch eigentlich so viel mehr und da müsste man, glaube ich, eigentlich mal einen mehrwöchigen Kurs machen, damit man das alles wirklich rundherum abschließen kann. Und ja, die Frage, die uns aber heute beschäftigt, ist folgende, und zwar, was ist Buße? Ja, wenn wir uns die verschiedenen Bibelübersetzungen mal anschauen, ich habe da einfach mal die 12 genommen, die auf bibleserver.de, die es da zur Verfügung gibt. Und ja, wenn wir da mal gucken, fällt auf, dass das Wort Buße eigentlich, also fast ausschließlich nur im Neuen Testament vorkommt. Es gibt hier und da mal, wo es im Alten auch vorkommt und hauptsächlich dann auch in der Luther-, Elberfelder- und Schlachter-Übersetzung. In der Menge-Bibel kommt es dann auch noch ein bisschen häufiger vor, aber in den restlichen Übersetzungen so zwischen 0 und 6 Mal. Und wenn wir dann die Bibel aufschlagen und ins Neue Testament schauen, dann begegnet uns das Wort Buße schon ziemlich früh. In Matthäus 2, Vers 3, da fängt schon Johannes an, und also Johannes der Täufer, und predigt: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also noch bevor Jesus angefangen hat, öffentlich zu wirken, predigt Johannes schon und fordert die Menschen dazu auf, Buße zu tun. Und ja, als dann Johannes gefangen genommen wurde, fängt Jesus an zu predigen. Und dann sagt er, dass die Menschen Buße tun sollen. In Markus 6, Vers 12 steht dann von den Jüngern: Und sie gingen und verkündeten, man solle Buße tun. Hier hat Jesus seine Jünger dazu ausgesendet, dass sie das tun sollen. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen offensichtlich an, aber Buße ist schon mal etwas, was wir tun sollen. Es ist nicht etwas, was unmöglich ist, sonst hätte Gott uns das nicht aufgetragen, weil Gott uns nichts aufträgt, was für uns allein unmöglich ist. Und ja, Jesus erwähnt Buße ziemlich häufig. Und als Jesus durchs Land zog und in den Synagogen lehrte, wird das von den Evangelisten so zusammengefasst, dass er Buße predigt. Das steht in Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkünden und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ja, Jesus sagt sogar in Lukas 5, Vers 31 und 32, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ja, Jesus sagt von sich selbst, dass er gekommen ist, um Sünder zur Buße zu berufen. Ich denke, man merkt schon, dass Buße sehr wichtig ist. Aber wie wichtig sie ist, das wird in Lukas 13 klar. In den Versen 1 bis 5, da steht: Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Jesus macht es hier sehr deutlich, indem er es zweimal direkt hintereinander sagt: Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Klarer geht's eigentlich nicht. Eine ganz einfache Gleichung. Buße ist gleich Leben und keine Buße ist gleich Tod. Mit dem Tod meint er natürlich nicht die Art und Weise, wie diese Menschen umgekommen sind, sondern den ewigen Tod und die Trennung von Gott. Und allerspätestens hier sollte klar werden, wie wichtig die Buße wirklich ist und ja, dass sie nicht optional ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, ist Buße etwas, was nicht so sehr präsent ist, beziehungsweise was nicht so oft ja, als großes Thema gewählt wird, wie so manch anderes Thema. Man hört zwar öfters in der Predigt, dass man Buße tun soll, aber ja, wirklich oft kommt das Thema nicht vor. Das könnte zum einen daran liegen, dass eine genaue Erklärung auch für Buße gar nicht so leicht ist. Wie ich schon gesagt habe, das ist ja sehr umfassend und ja, gibt es sehr viel zu sagen. Was ich aber öfters für eine Erklärung gehört habe, das steht in Jesaja 55, Vers 7. Da steht: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und an für sich finde ich, ist das auch eine gute Erklärung, aber es bleiben trotzdem noch viele Fragen offen. Im Vers steht: Und er kehre um zu dem Herrn. Viele wissen vielleicht schon, dass das Wort, was im Griechischen für Buße steht, nämlich Metanoia, eigentlich umkehren oder umdenken heißt. Wobei weder das Wort Buße noch das Wort umkehren werden dem, was Jesus predigt, zu 100% gerecht. Das liegt zum einen daran, dass das halt nur ein einziges Wort ist, aber auch denke ich daran, dass Buße oft missverstanden wird und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen wird es oft als Strafe gesehen. Das Wort Bußgeld kommt da vielleicht vielen in den Sinn. Das ist eine Strafe, um das wieder gut zu machen, was wir falsch gemacht haben. Und es soll uns belehren, damit wir es nicht wieder tun. Wir sollen also für diese Tat büßen. Und das Wort büßen, das ist so ein weiterer Punkt, warum Buße oft missverstanden wird. Buße und büßen hört sich ziemlich ähnlich an, meint aber etwas ganz anderes. Ich habe da mal nach einer Definition für Büßen gesucht und da bin ich auf zwei gestoßen. Da wird zum einen durch selbst gewählte oder auferlegte Bußübung von einer Schuld oder ähnliches wieder frei werden. Als Beispiel wird da genannt, seine Sünden büßen. Und als zweite, für eine Schuld etwas als Strafe erleiden, auf sich nehmen müssen. Und da wird als Beispiel genannt, eine Tat büßen. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Buße tun und etwas büßen ist nicht das Gleiche. Ich habe mir mal in der Bibel angeschaut, wie dort das Wort büßen verwendet wird. Und die Wörter, die dort im Hebräischen, also im Alten Testament stehen, haben immer wieder was mit Strafe oder Bußgeld auferlegen zu tun. An einem Beispiel wird das vielleicht etwas deutlicher. In Sprüche 22, Vers 3, da steht: Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich, aber die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen. Ich denke, wenn man kurz überlegt, wird klar, dass hier mit Büßen nicht gemeint ist, dass der Unverständige, dass mit Büßen gemeint ist, dass der Unverständige die Folgen tragen muss und bestraft wird und ja, dass das eigentlich nichts mit Buße zu tun hat. Auch die katholische Kirche hat mit Sicherheit sehr dazu beigetragen, dass Buße missverstanden wird. Und ja, daraus entsteht vielleicht auch das Missverständnis hier. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch schon mal gesehen hat. Die Jen hat es gesehen, das weiß ich. Und ja, ich glaube zwar, dass dass das nicht direkt Missverständnis war, sondern einfach nur falsch verstanden ist. Also mit Sicherheit war Martin Luther gegen Ablass, aber gegen Buße glaube ich nicht. Und ja, trotzdem finde ich, kommt einem der Ablasshandel vor wie ein Bußgeldkatalog. Man hat etwas Falsches gemacht und zahlt, um es wieder gut zu machen. Hört sich für mich nicht nach Buße an, sondern nach Büßen. Und heutzutage in der Kirche hat die Beichte die Ablassbriefe abgelöst und das Geld wurde durch sogenannte Bußwerke ersetzt. Ich möchte da mal einen kleinen Absatz von der Internetseite katholisch.de vorlesen. Das ist das Nachrichtenportal der katholischen Kirche Deutschlands. Dort wird geschrieben, am Ende der Beichte gibt der Priester mit dem Pönitenten, also das ist der, der die Beichte tut, ein Bußwerk auf. Das können 5 Ave Maria sein, aber auch eine Entschuldigung bei einem Mitmenschen. Diese Wiedergutmachung ist ähnlich wichtig wie die verbale Zusage der Vergebung. Sie ermöglicht sie, dem Pönitenten zu erfahren, dass auch in ausweglosen Situationen etwas getan werden kann. Nach Erbringen des Bußwerkes ist, im Bild gesprochen, der Sündenzähler wieder auf Null gesetzt. Theologisch bedeutet das, der Christenmensch ist so frisch und sündenfrei wie an seinem Tauftag. Worauf ich hinaus möchte, ist die sogenannte Wiedergutmachung und dass die Sündenvergebung laut Kirche an dieses Bußwerk gebunden ist, als hätte ich durch meine Tat die Sünde wieder gut gemacht. Aber das ist sie nicht. Die Sünde ist da und ich kann meine gute Tat nicht auf eine Stufe stellen mit der Gnade Gottes. Außerdem steht in Epheser 2, Vers 8 und 9, dass die Sündenvergebung allein aus Gnade und nicht aus Werken ist und eben nicht, dass die Werke ähnlich wichtig sind. Das Bild, was die Kirche hier vermitteln will, ist, dass ich zu meinem Heil etwas beitragen kann. Aber das kann ich nicht. Ich kann zwar Buße tun, aber selbst das ist etwas, was Gott in uns bewirkt, aus Gnade. Ich finde, Buße kann man gut mit einem Gnadengesuch vergleichen. Ein Gnadengesuch kann nicht eingefordert werden. Es gibt zwar einige Voraussetzungen dafür, die die Aussichten auf Erfolg erhöhen, aber eben weil es Gnade ist, hat man kein Recht darauf, weil Gnade außerhalb des Rechts existiert. Ich habe auf einer Seite von einer Anwaltskanzlei einen ziemlich passenden Satz gefunden. Der lautet folgendermaßen: Ein Gnadengesuch kann nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn das förmliche Recht aus bestimmten Gründen nicht geeignet ist, im Einzelfall zur Gerechtigkeit zu verhelfen. Was mich etwas stört, sind die Worte im Einzelfall, weil ja, es betrifft alle Menschen und nicht nur Einzelne. Denn wenn wir jetzt mal den Satz auf die Bibel übertragen, finde ich, passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge. Dann ja, wäre das Gnadengesuch die Buße, das förmliche Recht, das Gesetz und die sogenannten bestimmten Gründe sind dann die Sünde beziehungsweise die sündige Natur des Menschen. Und ja, wenn wir den Satz jetzt mal darauf übertragen, dann könnte der folgendermaßen lauten: Die Buße hat Erfolg, weil das Gesetz wegen meiner Sünde nicht geeignet ist, mir zur Gerechtigkeit zu verhelfen. Gott hat uns das Gesetz nicht gegeben, damit wir Gerechtigkeit vor Gott erlangen können. Das können wir nachlesen in Römer 3, Vers 19 und 20. Da steht: Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist also nicht dazu geeignet, uns zur Gerechtigkeit zu verhelfen. Das ist nur die durch Jesus gewirkte Gnade. Und eine weitere Voraussetzung für ein Gnadengesuch ist, dass man die Tat bereut und dementsprechend seine Schuld akzeptiert. Jemand, der sagt, er sei unschuldig, kann kein Gnadengesuch einreichen, weil er sich seine Schuld nicht eingestehen kann. Und wie kann man jemanden begnadigen, der von sich aus sagt, er sei unschuldig? Und wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass jemand zur Unschuld bestraft wird, weil Gott nicht zu Unrecht bestraft. Es wäre absurd, wenn ein König, der weiß, dass der Angeklagte schuldig ist, ihn begnadigt und der darauf erwidert, ja, die Strafe, da kann ich gern drauf verzichten, aber ich bin ja eh unschuldig. Das geht einfach nicht, das macht keinen Sinn. Dieses Eingestehen und Bereuen der Schuld ist eine ganz wichtige Voraussetzung der Buße. Und jemand, der das nicht tut, der kann keine Buße tun. Und wir kommen jetzt so langsam zur Frage, wie tue ich denn Buße? Und das ist gar nicht so leicht zu sagen. Das liegt zum einen daran, dass man Buße eigentlich gar nicht sehen kann, weil Buße nichts Äußerliches ist. Sie findet im Herzen statt. Es kann sein, dass der Fremde im Bus neben einem gerade Buße getan hat, ohne dass man auch irgendwas merkt. Buße ist auch kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, auch wenn Buße oft mit Gefühlen daherkommt. Aber vor allem ist Buße ehrlich und von ganzem Herzen. Wie das Ganze äußerlich aussieht, ist vorsichtig gesagt relativ egal. Wir haben in der Bibel viele Beispiele für Buße. Zum Beispiel die Menschen von Ninive. Als der König von Ninive die Botschaft von Jona gehört hat, hat er sich in Sacktuch gehüllt, in Asche gesetzt und der ganzen Stadt aufgetragen, es soll niemand etwas essen. Oder Zachäus, der sein Geld zurückgibt. Oder der Zöllner aus der Lesung, der sich an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Man kann, wenn man das möchte, sich Asche auf den Kopf streuen. Aber bei der Buße geht es nicht darum, ein Ritual zu vollbringen. Es gibt nichts Äußerliches, was die Buße irgendwie verbessern könnte. Wenn sie von ganzem Herzen und ehrlich ist, dann ist alles getan, um Buße zu tun. Dinge, die man äußerlich sehen kann, sind nicht nötig. Und das sage ich nicht, um da was schlecht zu machen oder weil ich denke, das sei überflüssig oder so, sondern damit niemand verunsichert ist, weil er vielleicht sagt, meine Bekehrung und Buße ist ja ganz unspektakulär. Habe ich überhaupt richtig Buße getan? Ich habe das Gefühl, dass Buße oft so dargestellt wird, dass dabei geweint wird. Und das wird es mit Sicherheit auch oft, aber nur weil bei jemandem keine Träne fließt, heißt das nicht, dass die Buße irgendwie weniger ehrlich ist. Gerade der Zöllner aus der Lesung, finde ich, macht das sehr deutlich. Es braucht nicht viel, um Buße zu tun. Kein großartiges Übergabegebet und vor allem keine Bußwerke. Es muss ehrlich sein. Und wenn es ehrlich ist, dann wird Gott unser Gnadengesuch auch annehmen. Da können wir uns sicher sein. Der Vergleich, den David in Psalm 51, Vers 18 und 19 macht, den finde ich sehr gut. Dort steht, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. David hat erkannt, dass Gott keine Opfer, Taten oder Bußwerke will. Gott will einen zerbrochenen Geist und ein zerbrochenes Herz, das seine Taten bereut und erkannt hat, dass es nichts tun kann und dass Gottes Gnade der einzige Ausweg ist, um von der Schuld frei zu werden. Noch besser, finde ich, wird es in Joel 2, Vers 13 auf den Punkt gebracht. Dort steht, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Gott hat nichts von zerrissenen Kleidern. Er möchte, dass in unserem Innersten, in unserem Herz, in unserer Seele etwas passiert. Eine Lüge wird nicht weniger zu Lüge, nur weil sie von außen aussieht wie die Wahrheit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserem Herzen ehrlich sind und aufrichtig. Und nicht versuchen, durch Äußerlichkeiten einen Mangel an Ehrlichkeit wieder auszugleichen. Und das ist leichter gesagt als getan. Wir als sündige Menschen müssen uns eingestehen, dass wir Sünder sind. Ja, dass wir schlecht sind und dass wir ohne Gottes Gnade nicht von unserer Schuld befreit werden können. Ja, den Stolz überwinden und eingestehen, dass wir eben nicht so toll sind, wie wir uns das oft einreden. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil Buße ist nicht die Sündenerkenntnis. Die Sündenerkenntnis ist eine Voraussetzung, aber eben nicht die Buße an sich. In Apostelgeschichte 2, bei der Entstehung der Gemeinde, nachdem Petrus gepredigt hat, steht dort Folgendes. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir nicht erkannt haben, dass wir sündig sind, dann sollen wir Buße tun und umkehren. Und das nicht zu irgendwas oder irgendwem, sondern zu Gott und Jesus. Buße muss zusammen mit Glauben passieren. Das mag vielleicht im ersten Moment offensichtlich sein, aber wenn wir sagen, wir wollen nicht mehr so leben wie vorher und uns von unserem alten Leben abkehren, dann müssen wir auch uns hin zu Gott kehren. Wir können sagen, wir haben Sünde und haben viele schlechte Dinge getan und wollen unser Leben verbessern, aber wenden uns dann der Esoterik zu. Dann haben wir nichts gewonnen. Es muss aber nicht sein, dass wir komplett daneben sind. Es kann auch passieren, dass wir uns nur zum Teil zu Gott wenden und dass wir unser Leben nicht komplett Gott geben und bestimmte Bereiche lassen, wo wir nicht wollen, dass Gott da mitmischt. Ich habe mal einen Vergleich gehört mit einem Haus, wo dieses Haus unser Leben darstellt, und bei der Bekehrung geben wir Gott die Schlüssel für das Haus und sagen, hier Gott, das ist mein Leben, räum bitte alles aus, was dir nicht gefällt. Und die Frage ist, hat Gott den Schlüssel zu jedem Zimmer? Oder gibt es Zimmer, in die Gott nicht rein darf, weil ich noch zu sehr an weltlichen Dingen hänge? Gott möchte, dass wir ihm unser ganzes Leben geben und nicht nur einen Teil. Aber wie sieht das Ganze jetzt praktisch aus? Die Bibel gibt uns natürlich eine Antwort darauf. In Lukas 3 können wir nachlesen von Johannes den Täufer, wo er sagt, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Was Johannes hiermit meint, ist, dass wenn wir Buße getan haben, sollen wir uns auch so verhalten. Und wenn wir etwas weiterlesen, dann sagt Johannes auch, wie wir uns verhalten sollen. Ich lese da Lukas 3 ab Vers 10 bis 14. Da steht, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Das war ab Vers 8. Nochmal. Da fragte ihn die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr als das, was euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Die Dinge, die Johannes hier sagt, sind unmissverständlich. Wir müssen jetzt nicht überlegen, was genau er damit meint und unter welchen Bedingungen muss ich das dann auch tun. Aber bei genauerer Betrachtung sind es auch Dinge, die eigentlich offensichtlich sind. Du hast zwei Hemden, du kannst sowieso nur eins tragen, gib dem, der keins hat. Oder die Zöllner, was Johannes zu ihnen sagt, ist eigentlich, haltet euch einfach an das, an was ihr euch sowieso halten sollt. Und es sollte eigentlich auch klar sein, dass die Kriegsleute niemanden misshandeln sollen und keine falsche Anklage erheben sollen. Umkehren und Buße tun heißt also nicht einfach nur anfangen zu beten und in der Bibel zu lesen. Es heißt, den weltlichen Dingen den Rücken kehren und das Verlangen nach Dingen wie zum Beispiel Macht, Reichtum und den eigenen Vorteil aus unserem Leben zu verbannen und uns nach dem richten, was Gott möchte und das tun, was er für gut befindet und uns bewusst gegen die Sünde zu entscheiden. Ja, sogar die Sünde hassen, weil Gott die Sünde hasst. Und wir sollen das hassen und nicht tun, was Gott hasst und das lieben und das tun, was Gott liebt. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Ja, ich finde das Bild von diesem zerrissenen Herzen so gut, weil ja, das zeigt, wir sollen unser altes, schlechtes Herz zerreißen, damit Gott uns ein neues Herz geben kann, welches geschaffen ist zu guten Werken. Und diese guten Werke, die hören nicht bei dem auf, was Johannes sagt, sondern fangen da eigentlich erst an und gehen noch viel weiter. Jesus sagt ja zum Beispiel, wir sollen unsere Feinde lieben. Und das sagt er, weil ja auch Menschen, die keine Buße getan haben, ich nenne es mal, gute Dinge tun. Wir als Christen sollen uns aber von ihnen abheben und durch unser Verhalten ein Zeugnis sein. Einen weiteren wichtigen Grund schreibt uns Paulus noch in Römer 8, Vers 29. Dort steht, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was Paulus meint, ist, dass wir wie Jesus heilig und ohne Sünde werden sollen. Er beschreibt hier die Heiligung und diese beginnt hier auf der Erde mit der Buße und wird im Himmel dann vollendet. Jetzt aber zu sagen, was da alles auch darunter fällt, das wird etwas viel hier in der Predigt. Aber um herauszufinden, was Gottes Plan für unser Leben ist, beziehungsweise ja, welche guten Werke Gott uns bereitet hat, ist es wichtig, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott und Jesus haben, in Bibellese und Gebet, weil Gott sich uns dort offenbart. Und ja, zum Schluss möchte ich noch auf einen etwas anderen Aspekt der Buße eingehen, weil Buße ist nämlich nicht etwas, was am Anfang unseres Glaubenslebens steht, sondern es ist was Wiederkehrendes. Wir sollen immer wieder Buße tun, weil wir uns immer wieder von Gott abwenden. Was nicht heißt, dass wir nicht mehr errettet sind oder ja, dass es eine zweite Bekehrung ist, sondern eher ein wieder hin zu Gott kehren. Besonders gut kann man das in den an den Gemeinden der sieben Sendschreiben sehen. Von den sieben Gemeinden hat Gott gegen fünf Gemeinden etwas vorzubringen, nämlich Ephesus, Pergamon, Thyatira, Sardes und Laodicea. Und das, was bei allen gemeinsam ist, ist, dass Gott ihnen aufträgt, Buße zu tun. Was nicht zwangsweise heißt, dass sie nicht mehr an Gott geglaubt haben, sondern sich irgendwo verrannt haben und Personen und Lehren in ihrer Gemeinde geduldet haben, die dort nichts zu suchen hatten. So kann es uns auch passieren, dass wir auf Abwege kommen und vielleicht Dinge höher stellen als Gott oder eine Sünde, die wir tun, uns schönreden und abschwächen. Es muss nicht gleich sein, dass wir nichts von Gott wissen wollen, was nicht heißt, dass es nicht passieren kann. Aber es kann sein, dass wir ihn aus unserem Blickfeld verlieren. Oder ja, wir sind wie bei Ephesus von der ersten Liebe abgefallen. Gott trägt der Gemeinde in Ephesus auf, nicht nur Buße zu tun, sondern auch die ersten Werke, solche, die der Buße würdig sind. Die Christen in der Gemeinde sollen sich nämlich erinnern, wie es war, als sie das erste Mal Buße getan haben und voller Eifer waren. Und so müssen wir uns immer wieder selber prüfen, ob wir Gott immer noch an erster Stelle stehen haben oder ob wir irgendwo vielleicht in Sünde abdriften oder ja, schon in Sünde leben. Ich kenne mich da zwar nicht so wirklich gut aus, aber wenn man mit einem Schiff die Küste entlang fährt, könnte ich mir vorstellen, dass man seinen Kurs immer wieder korrigieren muss, weil Hindernisse kommen oder Strömungen einen abtreiben lässt. Wenn man das lange nicht tut, dann kann es gefährlich werden und man strandet vielleicht oder läuft auf eine Sandbank auf und dann erreicht man das Ziel nicht. Aber man kann Karten studieren und schauen, wo Hindernisse sind oder öfters mal Strömungen auftreten, damit man dagegen gewappnet ist und seinen Kurs gleich korrigieren kann oder direkt ausweichen kann. Und so können wir auch die Bibel studieren und Gemeinschaft mit Gott und Austausch mit Glaubensgeschwistern haben, damit wir gewappnet sind für Hindernisse und Strömungen, die uns von Gott wegtreiben wollen. Und wie das Schiff immer wieder den Kurs korrigieren muss, müssen wir auch unseren Kurs im Leben mit dem Ziel Ewigkeit immer wieder korrigieren und Buße tun und ja, uns neu auf Gott ausrichten. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken für deine große Gnade, die du ja durch Jesus uns am Kreuz erwiesen hast und dass wir ja teilhaben dürfen, dass wir eigentlich nur Buße tun müssen und ja, dass du einfach so reich an Gnade bist und dass sie für ja alle ausreicht. Hab Dank, dass du ja uns damit auch nicht alleine lassen willst, sondern dass du uns ein neues Herz geben möchtest, dass wir ja in guten Werken wandeln dürfen, die du für uns bereitet hast. Hab auch Dank, dass du uns da die Kraft dafür geben willst, dass du ja an unserer Seite bist und ja, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, auch wenn wir ja mal abgedriftet sind und dich aus dem Blick verloren haben. Bitte lenke doch unseren Blick immer wieder neu auf dich, dass wir ja auf das sehen können, worauf es ankommt und ja nicht auf Nichtigkeiten, sondern ja auf dich, dem Schöpfer der Welt. Amen.